Lieber Herr, nun ist wieder Abend. Ein Tag liegt hinter uns. Wir sind müde und matt nach all dem, was der Tag von uns gefordert hat. Da gib du uns noch einmal Frische. Wenn wir sehen, wie du wirkst und wie du beleben willst und Neues schaffst, nimm uns hinein in dein großes Gottesgeschehen. Amen. Nehemia 2. Ach ja, bevor wir, dann haben Sie es gefunden. Nehemia 2. Nicht jeder ist so ordentlich wie unsere Frau Rieker, die legt das Buch immer wieder an den Platz zurück. Andere, die lassen es auch liegen, wo sie gerade groß gespielt haben. Und, das weiß ich. Aber so gibt's halt bei uns Leute und wir lieben sie alle, wie sie sind, auch die Schlamper. Aber jetzt noch was. Bei unserer Israelreise gibt es immer noch Auswechslungen. Da gibt es immer noch Leute, die sagen, ich kriege plötzlich keinen Urlaub, weil die Chefs spinnen und durchdrehen. Wenn irgendjemand ist, der sagt, ich habe kurzfristig Urlaub, hätte noch Interesse dran. Wir haben jetzt wieder alle Plätze voll, aber es gibt noch als Verschiebungen, der kann uns noch mal kurzfristig fragen, weil wir immer dann gespannt sind und wie das immer zum Schluss geht. Und falls irgendjemand dann sagt, ja, ich hätte eigentlich noch Möglichkeit, dann können Sie es tun. Aber wir hoffen, dass es jetzt keine Wechsel mehr gibt. Nehemia 2, Vers 11 bis 20. Nehemia untersucht den Zustand der Mauern Jerusalems. Streichen Sie sich in Ihrer Bibel auch immer dann wieder an, was Ihnen wichtig wird und so, dass Sie sich besser zurechtfinden in so einem Abschnitt. Und als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war, machte ich mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinen Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor, das das bei der Klagemauer glaubt. Es gibt so Spezialisten, die wissen immer genau noch die Namen. Und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich, und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weitergekommen konnte. Das sind nicht die heutigen Mauern von Jerusalem. Das ist Ihnen klar. Die heutigen Mauern von Jerusalem sind ja von dem Suleiman oder was im Mittelalter gemacht worden, im 16. Jahrhundert. Und das alte Jerusalem lag ja wo ganz anders. Lag auf dem Hügel, wo heute gar keine Stadt Jerusalem mehr ist. Da stehen nur ein paar vereinzelte Häuser drauf. Auf diesem Hügel, der sich so herunterzieht, dieser Vorstadt, und zwar die Verlängerung von dem Tempelberg. Da sind die großen Ausgrabungen, da hat man die Davidsmauer und die Jebusitermauer wieder ausgegraben. Und das ist genau da, wo drunter diese Gihonquelle ist, in der Richtung zum Teich Siloa. Nicht heute, wo die Altstadt von Jerusalem ist, das ist was ganz anderes. Das war erst zur Zeit Jesu dann Jerusalem. Aber wir sind ja hier 400 Jahre vor Jesus. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Und die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte, denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die im Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Und sie sprachen, auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Als das aber Sanballat, der Horoniter und Tobia, der ammonitische Knecht und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen, was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Da antworte ich ihnen, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Denn wir sind seine Knechte haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht, noch Gedenken in Jerusalem. Diese Geschichte ist deshalb ja sehr wichtig, weil wir etwas verstehen von der bedrängten Geschichte Israels. In diesen Tagen, wo auch die Außenminister der Europäischen Gemeinschaft sich zu Wort gemeldet haben, in dieser Spannung, die gegenwärtig wieder Israel heimsucht, die haben ja auch in ihrer Erklärung, wenn ich sie recht gelesen habe, völlig vergessen, dass ja ein wesentlicher Schlüssel zur Lösung des Problems im Nahen Osten sicher wäre, wenn man das Existenzrecht Israels garantieren könnte. Es wird gar nicht mehr erwähnt gegenwärtig. Es ist ja die Tragik, dass die Juden keinen Raum in dieser Welt haben. Für uns als deutsches Volk ist das immer ja eine Anklage, die uns selber trifft. Können wir denken, dass in Israel das gar keine Frage wäre und sie lieber gestern oder vorgestern, sondern als heute die besetzten Gebiete los wären, wenn sie nur garantiert hätten, dass sie in ihren Gebieten frei und ohne Terroristengefahr leben dürften. Wenn die PLO-Sprüche nicht mehr erklingen würde, wir werfen sie ins Meer, wir werden sie alle verjagen. Aber wir lesen den Nehemia nicht wegen der Zeitgeschichte und nicht um das Geschehen des Volkes Israel zu verstehen, obwohl das hier viel abgibt. Schon damals das Höhnen dieses Arabers. Sondern wir lesen das, weil das uns zeigt, wie Reichsgottes Geschichte abläuft. Und darum verstehen wir viel von dem Geschehen, in dem wir selbst beteiligt sind. Wir, die wir uns interessieren, wie läuft denn die Sache mit dem Reich Gottes weiter? Morgen ist in Stuttgart im Neuen Schloss eine Feierlichkeit zum 100-jährigen Bestehen des Gnadauer Verbandes. Das ist der Zusammenschluss all der Gemeinschaftsverbände in Deutschland, der pietistischen Stundenverbände, wo die Bibelstunden in all den Dörfern und Städten immer gehalten werden. Und wenn Sie sehen wollen, wie auch in den vergangenen 100 Jahren in unserem Land gebaut wurde, dann war es immer so, wie hier beschrieben ist. Hier sehen Sie, wie Gott seine Gemeinde baut. Es hat ja vor einiger Zeit ein ziemliches Rumoren gegeben. Das ging ja durch die Zeitungen durch und Sie haben das immer wieder auch verfolgt, wie da einige Leute diskutiert haben, da entstehen laufend in der evangelischen Kirche neue Gruppierungen und neue Werke. Und die waren voll der Sorge, die meinten, das müsste immer oben runterkommen, durch den Oberkirchenrat verfügt und durch die Bischöfe. Aber im Reiche Gottes ist das noch nie so gelaufen. Sonst war immer so, dass all die lebendigen Werke, die gekommen sind, alle so entstanden sind, dass Gott es einzelnen Menschen aufs Herz gelegt hat. Wie das Nehemia in seinem Herzen trug. Gott beruft Menschen. Und auch in unserer organisierten Zeit, in unserer evangelischen Kirche, hat es, wenn ich recht sehe, überhaupt gar keine großen neuen Werke und Einrichtungen gegeben, die nicht so entstanden wären. Sie wissen, dass die Sonntagsschularbeit, die Kinderkirche in Stuttgart entstanden ist durch eine Fabrikantenfrau, die Charlotte Reilen, Frau des Zuckerfabrikanten, die auch das Bild vom breiten und schmalen Weg gemalt hat. Sie wissen, wie der CVDM entstanden ist. Der Eberhard von Rothkirch, der Forstmeister, der das in seinem Herzen trug und für die jungen Leute brannte. Sie wissen, wie hier in Stuttgart ein C.G. Zimmermann die jungen Leute im Bibelkreis sammelte. Oder das waren ja immer solche Gestalten. Irgendwo Geschäftsleute, die sich bekümmerten und sagten, wir müssen was tun. Da sind Bibelkreise entstanden im vorigen Jahrhundert. Die ganze Diakonie. Das waren Leute, da war der Werner in Reutlingen, der hat da eben Sorge getragen. Da war der Johannes Falk. Man muss immer so Lebensbilder lesen. Da war ein Friedrich von Bodelschwing, der eine Unruhe hatte und sagte, ich bin offen, wo braucht mich Gott? Einzelne, die bekümmert waren und die das getan haben. Nicht gegen die Kirche, sondern für die Kirche, im guten Einvernehmen. Wer hat denn das Gustav Adolf Werk gegründet? Wer hat denn die Missionen gegründet? Das war der Christian Gottlob Barth und das waren immer einzelne Leute. Im letzten Jahrhundert haben etwa die Gründer der Basler Mission immer gesagt, unsere Mission soll gar nichts Kirchliches sein, sondern wir wollen das als freies Werk tun, unabhängig von der Kirche. Wir wollen beweglicher sein. Die Kirche ist oft mit ihren Erlassen und so weiter schwerfällig. Wir sind in ganzer herzlicher Verbindung, aber als freie Organisation. Ist ganz klar, wenn man da immer zuerst einen Erlass braucht und eine Genehmigung und ein Haushaltsbudget, dann wird das so schwierig. Und es war auch wirklich immer wieder so gesegnet in der Geschichte des Reiches Gottes. Unsere Arbeit im Missionsbund Licht im Osten war ein freies Werk. Pfarrer Körper, der die Liebenzeller Mission gegründet hat und den Ruf von Hudson Taylor aufgenommen hat. Die Christoffel-Blinden-Mission, der Christoffel, der das einfach ins Leben gerufen hat. Johannes Seitz, der die Karmel-Mission ins Leben gerufen hat. Rektor Dietrich, der die Gemeinschaftsstunden hier in Württemberg gegründet hat. Wir können das gerade fortmachen. Da staunt man, da waren Leute und die hatten das auf ihrem Herzen. Genau wie es hier heißt, ich hatte im Vers 12, ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte. Warum? Wir sollten nicht das Herz auf der Zunge tragen. In diesen Dingen ist es auch wichtig, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, müssen wir zuerst erkunden, wie wir es machen. Und wenn wir mal anfangen, dürfen wir auch nicht zurück. Und das ist merkwürdig, dass dann oft die Feindschaft mit dazugehört. Darum ist die ganze Geschichte doch eben ein Abbild auch des Reichsgottesgeschehens. Irgendwo bricht man hinein in ein Feld, wo sich der Widerstand auftut, es ist notwendig. Und Sie müssen einmal beobachten, es gab kein gesegnetes Reichsgotteswerk, auch in den letzten Jahrhunderten, das nicht umstritten, bekämpft und verlästert wurde. Selbst ein so gesegnetes Diakoniewerk wie das von Friedrich von Bodelschwingh wurde so verlästert, dass sie sogar zweimal in der Brandstiftung ihm das Eben-Ezer angezündet haben, dieses große Haus, mit den, wo die Behinderten drin waren, das ganz abgebrannt ist. Da muss man schon vorstellen, wenn solch ein Hass damals tobt, und das war bei Wiechern nicht anders, es war bei Eva von Thiele-Winkel nicht anders, überall war der Widerstand genauso da. Darum ist es wichtig, bevor ein solches Werk geschieht, muss man sich überlegen, was man tut. Also was können wir lernen? Ich freue mich so, was Gerhard Illermann auch in der Gemeinde tut, und das wollen wir in der Hofacker Gemeinde immer wieder behalten, dass viele freie Aktivitäten hier Raum haben sollen, die bewusst nicht unter der Kontrolle des Pfarrers stehen, sondern hier dürfen Leute ihre Dinge so tun, wie Gott sie ihnen aufgetragen hat. Und sie sollen Raum haben, so wie sich unten die Studentenmission versammelt. Wir wollen Raum geben für diese freien Aktivitäten und die freien Werke. Und wir wollen dem Gedanken widerstehen, als ob nur das kirchlich sei, wo ein Pfarrer vorne dran steht oder wenn es von der Kirchensteuer finanziert wird. Sondern da gibt es viele freie Aktivitäten rein auf Spendenbasis, aber die das Werk des Herrn tun. Es ist ja interessant, dass auch etwa im Mittelalter die großen Aktivitäten in der damaligen Kirche, in der mittelalterlichen Kirche, durch die Orden gemacht wurde. Die Orden sind ja auch freie Organisationen, zwar noch direkt dem Papst unterstellt, aber nicht der örtlichen Kirche unmittelbar. Die ganzen Hospitäler wurden dadurch betrieben. Offenbar waren die immer nur beweglich, schnell auf neue Situationen sich einstellen und handeln zu können. Und wir müssen aufpassen, dass wir immer wieder sehen, wo sind solche freien Aktivitäten. Wir wollen das in ganzer Liebe zur Kirche und in der Achtung der Kirche und für die Kirche tun, aber in einer freien Organisation. Was wäre denn aus dem Nehemia seinem Werk geworden, wenn er zuerst lang und breit mit den Priestern diskutiert hätte? Er wäre aus den Komiteesitzungen nicht mehr herausgekommen. Nach 10 Jahren hätten sie immer noch Protokolle geschrieben. Das ist eben die Sache, dass man nicht weiterkommt. Und immer wieder war es geschenkt, dass Einzelne einen Plan hatten, so ist Campus für Christus jetzt in Deutschland entstanden, die Navigatoren haben eine Arbeit und viele andere gesegnete Werke sind entstanden. Aktion in jedes Haus. Und wenn Sie einmal zurückschauen, wie ist der Evangeliumsrundfunk entstanden? Oder das Werk von der Offensive junger Christen. Da hat Horst Klaus Hoffmann als CVM-Sekretär von Ludwigshafen es von Gott aufs Herz gelegt bekommen. Wenn er mich gefragt hätte, hätte er gesagt, lass die Finger davon, du spinnst und das wird nichts und du kannst nichts. Aber der hat es eben gemacht. Und Gott hat das Gelingen geschenkt und er ist beharrlich hindurchgegangen. Wir können ja erst einmal vom Gericht Jesu her beurteilen, ob eine Sache richtig oder falsch war. Manchmal sieht man es auch schon zu Lebzeiten. Aber darum ist dieser Abschnitt heute für uns so wichtig. So baut Gott sein Reich. Jetzt noch ein anderer Gedanke als Vorbemerkung, der wichtig ist. Wir arbeiten oft in den Diensten auch für Gott wie ein Pferd. Und sind dann müde und abgearbeitet und abgeschafft. Wir sollten uns überlegen, ob das richtig ist. Immer wieder ist das ein Signal, wenn wir völlig erschöpft sind, ob das von Gott ist. Mich hat's überrascht, wie der Nehemia geduldig ans Werk geht. Er fährt nicht hinein wie ein Wilder, sondern er lässt sich auch 3 Tage Zeit, bis er seinen Erkundungsritt macht. Es muss nicht überhastet gehen. Und wir sollten auch immer wieder aufpassen, dass wir uns nicht in der Routine drehen, dass wir alles nur tun, weil es Pflicht ist. Ich darf auch alle Verantwortlichen in unserer Gemeinde immer wieder bitten, dass sie Dinge nicht aus der Tradition weiterführen. Wenn wir zur Stille nimmer Zeit haben, dann wird es nötig, dass wir einige Dienste einmal ruhen lassen. Die Gebetskreise am Dienstagabend sind die wichtigsten Kreise der ganzen Woche. Schade, dass das nur ein paar verstehen. Morgen früh ist in der Stiftskirche auch um 6:30 das Gebet. Das Gebet ist das Erste, wo wir mit Gott reden. Und ich weiß, dass es auch sonst noch Gebetsgruppen gibt, aber das ist schön. Die Zeit brauchen Sie zuerst. Und Sie brauchen Ihre persönliche Stille beim Bibellesen. Sonst kürzen Sie lieber irgendwo. Wenn das nur noch gequält kommt und aus Routine und wenn man nur noch unzufrieden seiner Arbeit nachgeht, dann hat es keinen Sinn mehr. Viele Schachtelhuber, auch in den christlichen Kreisen, die von Versammlung zu Versammlung rennen, kommen immer zur Stille. Das ist nicht von Gott. Der Nehemia geht überlegen und ruhig an sein Werk hin. Wir müssen noch die Übersicht haben. Unsere Mitarbeiter in unseren Werken haben in den letzten Monaten durch unbesetzte Stellen sich noch ein Übermaß geleistet. Deshalb weiß ich, wie gefährlich das ist, wenn man sagt, und doch müssen wir dieses Grundgesetz im Auge haben. Wenn wir nicht mehr die Zeit haben und die Stille haben und die Ruhe haben, dann wird alles schief. Was ist zu tun? Ohne Hitze ruhig an eine Überlegung zu gehen. Und der Nehemia macht eine Inspektion. Er schaut zuerst einmal, was ist zu tun. Das ist direkt militärisch, wie er vorgeht. Vielleicht kam es ihm hier zustatten, dass er ein Verwaltungsbeamter war. Die können das besser. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Verwaltungsbeamte erlebe, wie die das in einer großen Präzision machen können. Da fällt mir die Ruhe. Die machen da so Schaubilder und die machen so Reihenfolge und den Countdown, was zuerst kommt, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und so, der Reihe nach, bis zum Punkt 0. Aber das ist schön, so hat es der Nehemia auch gemacht. Gut geplant, gut organisiert und hat zuerst vor allem das Gelände erkundet, ging in der Nacht hinaus, er nahm noch ein paar mit, aber den anderen hat er nichts davon gesagt, weil er wusste, sie werden gar nicht dafür sein. Er wollte sie dann erst einschalten, wenn er ganz klar den Weg vor sich sieht, was eigentlich getan werden muss. Warum ich das alles so erzähle? Weil es ja darum geht, wie planen wir Reichsgottesarbeit? Und wenn wir Schäden feststellen, Schäden, die da sind, in der Gemeinde Jesu, im Volke Gottes, in der Kirche, dann sollten wir dann auch weitergehen und sagen, gut, jetzt was können wir tun? Und dann soll man planen und der, wo es aufs Herz gelegt bekommen hat, soll sich überlegen, wie machen wir das besser? Es gibt viele Missstände, die ich sehe, unser Besuchsdienst funktioniert noch nicht richtig in der Gemeinde und man kommt irgendwie immer noch nicht dazu. Deshalb ist es schön, wenn einer von Ihnen es aufs Herz gelegt bekommt und sagt, da kann ich meine Gaben mal einbringen und da kann ich in der Gemeinde was tun. So ist die Evangelisation, die jetzt kommt auf dem Schillerplatz, auch so, dass eine ganze Reihe von Verantwortlichen das sorgfältig planen, überlegen, was könnte man da alles tun. Und wenn Sie da was beisteuern können, bringen Sie doch das ein. Die überlegen sich, wie könnte man da an Berufsgruppen herankommen, wie könnte man da Leute erreichen, die man sonst nicht erreicht. Da gehört zuerst das Gelände erkundet, überlegt und nachgedacht. Und dann sollte uns das auch immer wieder bewegen, wenn wir sehen, wie viele Menschen um uns her das Wort Gottes nicht mehr hören. Es geht ja nicht bloß um die äußeren Missstände im Reiche Gottes. Uns sollte es ja täglich eine Last sein, dass hier in Stuttgart, wenn wir durch die Straßen gehen, so viele Menschen leben, die keine Verbindung mit Gott mehr haben. Bei dem Nehemia war es so, dass er traurig war. Und wir sollten auch das richtig mitempfinden, wie leer das ist. Wissen Sie, das kommt bei mir vor, wenn ich selbst zu Kranken in meiner Gemeinde komme und sage, ich möchte sie besuchen, und dann kommt jemand und sagt, nee, der will sie nicht sehen. Nicht, weil er zu schwach ist, sondern weil er keinen Wert drauf legt, dass einer mit ihm betet und ihm das Wort Gottes sagt. Und das soll uns bekümmern, da soll man bloß traurig drüber sein, keine Anklage erheben, dass Menschen gibt, die das ausschlagen und die keine Hoffnung haben im Sterben. Wie hat Jesus immer das gesehen, wie die Menschen ohne Frieden sind und ohne Hoffnung? Und dann sollten wir Konzepte entwickeln. Wie erreichen wir die Leute? Dann sollten wir Ideen haben. Ich bin immer dagegen, dass man das so lieblos tut und irgend nach so einer verhetzten Art. Da gibt es Leute, die machen das so ungeschickt und gar nicht wirklich, dass sie ihren Kopf mal anstrengen. Wie könnte ich das in einer netten Weise tun? Da gibt's einige, die kommen auf die Idee und sagen, jetzt mache ich jemandem mal eine Freude und dem schenke ich ein schönes Büchlein, das packe ich nett ein und da benütze ich einen Anlass und dann versuche ich da ein Zeugnis zu geben, auf eine Weise, wo ich den erreichen kann. Da muss man planen, das Gelände erforschen, drüber nachdenken. Also der Dienst für Gott, der braucht schon Fantasie und Geist und Überlegung. Und bei Nehemia war das auch so. Er ist nicht bloß gekommen und hat Zement eingekauft und die Leute zusammengerufen, sondern ging vorsichtig vor in diesem Werk und weise, dass es gut geht. Eine ganz große Freude ist mir, was hier in der Gemeinde in ganzer Stille geschehen ist durch die Frauen mit dem Frauenfrühstück, das hier Donnerstag stattfindet. Da wurde gar nicht viel eingeladen, sondern die Frauen haben das aufs Herz gelegt bekommen. Sie haben eine Weise entwickelt, wo sie Menschen erreicht haben, die sonst nie erreicht wurden. Und sie haben eine Form entwickelt, die diese Menschen auch wieder ganz besonders angesprochen hat. Und so gibt es viele Möglichkeiten für den, der wirklich einmal sich umschaut, sich orientiert und sagt, lasst uns was machen, der überlegt und sinnt. Ich bin überzeugt, dass man neue Formen entwickeln kann für den Hauskreis, dass es auch geschenkt wird, dass wir immer wieder ideenreich sind, wie wir etwas gestalten, damit wir wieder aufbauen können. In der Zeit des Abfalls von Gott, in der Zeit des zerstörten Jerusalems. Wir wollen doch nicht dauernd bloß klagen, wie schlimm das ist in einer Zeit, wo die Kirchen so leer sind. Wir wollen bauen. Gott ruft uns dazu und Gott legt es uns aufs Herz. Und dann warten Sie bitte nicht, bis irgendjemand anderes vorangeht. Der Nehemia hätte auch sagen können, ich warte, bis der hohe Priester anfängt. Ach, warten Sie doch da nicht drauf. Sondern Sie fangen an, Sie sind berufen. Das ist eine ganz wunderbare Sache, dass wir das tun können. Ich darf das hier noch einmal sagen, ich freue mich über jeden Hauskreis, der entsteht. Gerd Ellermann gibt Ihnen gern Hilfestellung, bietet das immer wieder an. Und das Nächste, was wir machen können, da hilft Ihnen bestimmt die Frau Weber, wenn Sie für Kinder etwas machen. Da wohnen Leute in einem Gebiet, wo es viele Kinder hat. Da können wir Ihnen helfen, wie man das macht. Da können wir Ihnen junge Leute schicken, die Ihnen die ersten Mal auch dabei helfen, einen Kinderkreis zu gründen. Aber machen Sie was, planen Sie gut. Und wenn Sie einmal angefangen haben, dann nicht zurück. Auf, lasst uns bauen. Da gibt es so viele Dinge, der eine macht eine Sportgruppe und so, und als Auftrag für Gott, als seinen Dienst. Was war das in unserer Geschichte im CVJM mit dem Eichenkreuzsport? Eine wunderbare Sache. Oder jetzt der Helmfried Rieger, ihr Bruder, Frau Rieger mit Sportler ruft, Sportler, wie viele Leute sind da erreicht worden? Dem hat es Gott aufs Herz gelegt und der Europameister im Trail Motorradfahren, dass man mit Trail Motorrad fahren, Sie wissen kaum, was Trail ist, aber als Europameister, manche sagen, Motorrad ist in sich schon gottlos, aber so viele Menschen zu Jesus führen darf, weil er hier eine Idee gehabt hat und vor Gottes getragen, auf, lasst uns bauen. Und der Herbert Müller hat ja jetzt eine ganz nette Idee gehabt für neues Leben. Wissen Sie, was der gemacht hat? Der hat eine Anglerfreizeit gemacht. Angler, sind Sie nicht draufgekommen? Und die haben die Anglerfreizeit ausgeschrieben, haben das im Fachblatt der Angler ausgeschrieben. Da sind Leute gekommen, die wussten überhaupt nicht, was Christus ist, nicht? Und die sind dort ganz tief angesprochen worden. Und zwar durch die nette Atmosphäre beim Angeln hat man Zeiten kann miteinander sprechen. Und das ist die schönste Zeit gewesen. Ich habe einen Angler aus Frankfurt gesprochen, ein gläubiger Mann, der sagt, das sei so was Bewegendes gewesen, er hat noch selten eine so evangelistische Freizeit gehabt. Dann hat der Herbert Müller für Pilzfreunde eine Freizeit gemacht. Eine missionarische Freizeit für Pilzfreunde. Und hat der Urkunden Pilzprofessor ausgestellt und so weiter. Großartig, dass dann auch dieser Spruch geboren worden. Jeder Pilz ist essbar. Mancher nur einmal. Also so fröhlich ging es dazu. Aber das genügt, dass wir einfach Ideen haben sollen und von dem wegkommen müssen und sagen, nur dort, wo der Kirchturm ist, ist Kirche. Das glaube ich nicht. Dass da im Landtag hier in Stuttgart in aller Stille und gar nicht öffentlichen Kreis gibt, einen Gebetskreis oder so. Im Süddeutschen Rundfunk gibt es auch einen, ganz kleinen. Personaldirektor sogar dabei. Und das ist wunderbar, da überall hat Gott Menschen aufs Herz gelegt, auf, lasst uns bauen. Und das, meine ich, ist das, was uns Nehemia hier vorlebt und was wir hier von ihm lernen müssen. Die Art seines Vorgehens, er schaut all die Schäden an und denkt, was kann ich jetzt tun? Schimpfen und klagen allein ist nicht das Mittel, sondern ich muss handeln, ich will etwas tun. Jetzt kommt das Nächste. Kommt, lasst uns bauen. Das Erste war, was ist zu tun? Das Nächste ist, kommt, lasst uns bauen. Jetzt hat er einen Plan. Und wenn er einmal diesen Plan hat, dann geht er ihn beharrlich weiter. Daher kommt es oft, dass man Spannungen bekommen, denn das müssen Leute sein, die nicht so schnell aufgeben. Ich möchte Ihnen aber ein paar Tipps geben, was falsch wäre. Wir wollen nie so leicht zu Spaltungen Ja sagen. Das müssen wir immer überlegen, Spaltungen, aber manchmal geht es auch ohne Spaltungen nicht ab. Aber das ist immer der Grund. Es ist am schönsten, wenn ein Hauskreis sich bewusst spaltet. Mit einem vollen Ja und sagt, wir wollen uns in zwei Hälften zerlegen und dann sollen beide fröhlich weitermachen. Aber wir müssen aufpassen, dass kein menschlicher Ehrgeiz allein das Sagen hat. Kann natürlich auch sein, dass man einem Nehemia das nachher in übler Nachrede bloß in den Kopf wirft. Ist immer etwas schwierig. Und wahrscheinlich ist man nie ganz davon frei, dass man auch durch dieses hindurch muss. Er muss selbst sein Gewissen vor Gott prüfen. Ist das nur meine Eitelkeit und meine Ehrsucht? Denn auch bei dem Nehemia ging das sicher nicht ohne schwierige Gespräche ab. Die anderen wollten sich nicht so schnell in den Plan hineinnehmen lassen. Aber wir können unsere Pläne nur immer in einer größeren Gemeinschaft verwirklichen. Darum ist meine dringende Bitte, unterstützen Sie nie Ein-Mann-Missionen. Ich habe etwas gegen Ein-Mann-Missionen. Da muss es ganz klar sein, wo sind die Brüder im Vorstand, wo sind die anderen, wo das beraten wird. Denn Gott kann Einzelgänger segnen, aber normalerweise benutzt er immer eine Gemeinschaft. Und das brauchen wir auch als Korrektiv, auch zum Mitüberlegen, zur Kontrolle. Nehemia nimmt die anderen mit dazu, er kommt zu ihnen und sagt, auf, lasst uns bauen. Er versucht sie für die Aufgabe zu gewinnen. Ich habe einen Satz aufgeschrieben aus einer Auslegung, da heißen, zwei erreichen das Fünffache eines Einzelnen. Sicher nicht übertrieben. Dass zwei miteinander die Kooperation treiben, das Fünffache erreichen. Das ist ja auch in all unseren christlichen Werken so und auch in einer Gemeinde, ja, ganz wichtig, dass wir irgendwie am gleichen Strang ziehen. Ich bin so dankbar, dass wir in unserer Gemeinde den Frieden haben und das Miteinander. Es wäre ganz furchtbar, wenn wir nicht mehr aufeinander hören würden, denn dann wird es so schwierig. Nicht, dass es schlimm, dass viele eigene Arbeiten treiben, sondern wenn man nicht mehr miteinander arbeitet. Und die Kooperation muss ja zusammen, irgendwo muss man wieder zusammenkommen. Ist auch in unseren Werken so, wo wir immer wieder spüren, bei unserem Werkhilfe für Brüder oder so, wenn wir nicht mehr miteinander reden und das sich ergänzt, dann hat das keinen Wert. Und dann kommen wir oft bloß noch ein paar Minuten zusammen und sagen, wir haben da ein Problem, seht ihr weiter. Und dann ist oft der andere, der völlig klar sieht und sagt, so muss der Weg weitergehen. Das ist Gottes Geheimnis, dass das nicht durch Einzelgänger das Werk getan wird. Es sind Einzelgänger, die es beginnen, aber dann kommen die anderen dazu und die müssen mit hineingenommen werden. Und dann müssen wir auch die Bereitschaft mitbringen, uns korrigieren zu lassen. Auf, lasst uns bauen. Und zwar lasst uns ganz zusammenbauen, lasst uns Kooperation treiben in einer harmonischen Weise. Das ist schön, dass Gott dann auch in dem Augenblick, wo man eine Arbeit beginnt, uns meist Freunde zur Seite stellt, die mit uns dieses Werk tun. Beeindruckt mich immer wieder, wenn auch unsere jungen Leute bei der Bundeswehr ganz allein beginnen und auf einmal finden sie jemand. Und sie sind nicht mehr allein. Kaum beginnt man, schenkt Gott den Bruder oder die Schwester zur Seite, mit der man dann diese Arbeit tun kann. Und sie müssen jetzt noch einmal das in den Lebensbildern lesen, wie schön das war, auch bei den großen Gründungen im Reiche Gottes im letzten Jahrhundert oder in diesem Jahrhundert, wie dann Gott einfach Leute zusammengespannt hat. Da kam zu einem Horst Marquardt ein Wilfried Mann, der die kaufmännische Seite machte. Und das, da kann man auch gar nicht sagen, wer war denn das? Dann war der Schwiegervater vom Manfred Siebald dabei, der ja an die ganzen Aufbauarbeiten des Evangeliumsrundfunks so lange geleitet hat. Da entsteht eine herzliche Gemeinschaft und jeder bringt seine Gaben mit ein in dieses Werk und sie arbeiten miteinander und nebeneinander, ganz verschiedene Leute. Und jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir sagen, der ist wichtiger und der ist unwichtiger. Die kann ich nicht vergleichen. Das ist Gottes Eigenart, dass er die verschiedensten Menschen zusammenstellt. Da ist nicht Mann oder Frau, sondern alle miteinander packen an. Jeder nach seinen Gaben bringt das ein, was er hat. Wie kann man das überhaupt merken, was man tun kann? Das kann man nur im Gebet wieder erkennen, was nötig ist und was ich tun muss. Ab Vers 17 steht das noch einmal da, wenn wir es noch einmal anschauen. Ich sprach zu ihnen, ihr seht das Unglück, in dem wir sind. Jerusalem liegt wüst. Kommt, lasst uns bauen. Er animiert sie. Das war die Gabe von Nehemia. Er konnte den Funken überspringen lassen. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Und sagt, ihr könnt es merken, dass ich Gottes Ja habe, dass die Dinge sich so gut geklärt haben. Das sind auch ermutigende Zeichen, die wir erleben. Das Gelingen, das uns Gott hat geschenkt bis zu diesem Tag, kommt, macht mit, lasst uns bauen. Das war ja erstaunlich, dass der Perserkönig ihm den Sonderurlaub geschenkt hat und all das hat ihn beeindruckt. Ich brauche das Ja Gottes. Bitte gehen Sie auch dann ins Gebet und prüfen Sie das. Ich habe ja am Sonntag mir was erlaubt, wie ich das mit dem Markus Feiler erzählt habe. Und im zweiten Gottesdienst kamen dann ein paar junge Leute, die sagten, ja, wir kennen den Markus gut. Weiß der das überhaupt? Der weiß noch nichts von seinem Glück, dass er nach Haiti darf. Aber er kam dann am Montag und hat gesagt, er reist noch diesen Monat aus. Das sind schon prachtvolle Leute, denn so kurzfristig hat er sich ergeben. Aber das ist ja wichtig, dass wir dann auch im Gebet uns prüfen, ist das das Ja Gottes? Ich habe es Ihnen ja schon am letzten Dienstag da, und wann war es, wo wir das noch gesprochen haben mit der Aussendung, dass wir da weitermachen. Wenn Gott plötzlich sagt, da sind die offenen Türen und dann kommt die Nachricht, jetzt kann er kommen und jetzt ist alles bereit. Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie Gott. Wie soll es Ihnen Gott zeigen? Er kann Ihr Herz ruhig machen. Ich bete in diesen Situationen immer, Herr, du kannst Widerstände in den Weg legen, an denen sogar ich merke, dass du nicht dafür bist. Du kannst mir es auch ganz zumauern. Ich bitte dich, dass du mich wie einen Blinden so klar draufstößt, dass ich keinen Fehltritt tue. Und dass man sagt, Herr, schicke mir Menschen, die mir deutlich machen, dass es falsch ist. Das kannst du tun. Ich glaube, wir dürfen Gott so bitten, dass er uns hilft, den Weg wirklich zu erkennen, damit wir nicht in falsche Richtungen laufen. Deshalb kann ich es nie leiden, wenn man sagt, wir probieren einmal eine Arbeit. Probieren wollen wir gar nicht. Der Nehemia kann nicht sagen, probieren wir mal, ob Gott uns gnädig ist. Denn die Widerstände kommen. Die Widerstände kommen. Wir müssen den Widerständen aushalten können. Und sagen, Gott hat uns gesandt. Wir gehen jetzt hindurch. Da sind wir dann beim letzten, entschlossen handeln. Entschlossen. Da hören die Feinde oder sehen das Werk, das hier ist, und sie verspotten und verhöhnten sie. Warum muss das sein? Ich denke, Gott lässt das immer wieder zu, damit wir wissen, was wir begonnen haben. Menschlich gesehen war es verrückt und aussichtslos. Nicht, dass ich meine, das sei ein Werk gewesen, das eigentlich zu planen war. Sonst hätten es ja schon andere Leute vor Nehemia begonnen. Jedes Reichsgotteswerk, das wir tun, ist in sich vermessen. Verrückt, schwierig. Ich kann immer wieder staunen, wenn solche Werke begonnen werden. Wir haben auch nie von ferne geahnt, auf was wir uns eingelassen haben mit den christlichen Fachkräften oder bei Hilfe Brüder. Gott führt einen vielleicht manchmal wie die Träumenden am Anfang hinüber. Aber es ist so wunderbar, dass man dann nicht sich von solchen Dingen abhalten lässt. Widerrede und so weiter, das gehört dazu. Das gehört dazu. Und die Arbeit des offenen Abends. Ach, was wurde da schon geredet? War alles Unsinn, was da geredet wurde. Aber das gehört eben mal dazu. Das gehört für eine gesegnete Reichsgottesarbeit immer dazu, dass sie auch verhöhnt wird und verspottet wird. Was haben Stundenleute schon hören müssen über das, was sie da tun? Und was macht ihr denn da? Und dann unterstellen sie natürlich immer etwas anderes. Hier, damals war es, sie seien nicht richtig königstreu, seien politisch nicht ganz sauber. Sie wissen, dass die ersten Gemeinschaftsstunden, die gehalten wurden, in Württemberg ja auch gleich sehr verdächtigt wurden, damals im entstehenden Pietismus, aber im Siegerland, da hat man sogar Polizeibeamte abgestellt. Die mussten vor der Türe lauschen, was da drin gemacht wird. Also es ist merkwürdig, dass es immer so kompliziert läuft, mit so großen Verdächtigungen, was da alles geht. Lassen Sie sich nicht beirren mit dem, was Sie machen, sondern gehen Sie dann fröhlich an die Arbeit. Und der Nehemia sagt ganz schlicht die Wahrheit. Er polemisiert nicht, sondern er sagt, Gott ist mit uns und er wird es gelingen lassen. So frech, aber das sagt er. Wir haben gebetet und Gott hat uns das aufs Herz gelegt und dann machen wir weiter. Ist erstaunlich, dass auch in den vielen kühnen Missionsarbeiten immer das Einzige war, was sie entgegensetzen konnten. Wir beten darum und wir wollen das tun und wir wissen, Gott wird die Türe öffnen. Und wir werden das tun dürfen, wenn uns Gott Gnade schenkt. Wir wollen etwas Großes und das Ganze bewegt uns, weil wir in dieser Zeit auch einfach das noch auf dem Herzen tragen. Wenn uns Gott das schenkt, dass er uns noch einige Zeit hier in dieser Welt lässt und wir noch Kraft haben zum Wirken, dann wollen wir, dass in Stuttgart Erweckungen sind, dass Menschen zum Glauben kommen. Wollen wir evangelisieren? Wir wollen das nicht machen wie die Verrückten, die von Haus zu Haus hasten und nicht mehr atmen können. Herr, zeig uns, was wir machen können, dass wir Ideen haben. Ich denke auch, dass die Hauskreise eine ganz wichtige Bedeutung haben, dass jeder mitwirken kann und überall, dass in Stuttgart ein breites Netz ist, mit vielen, vielen Hauskreisen, wo sie weiterwirken können und viele zum Glauben an Jesus führen können. Und wir wollen tun, was überhaupt uns Gott in die Hand gibt. Wir wollen bauen. Wir wissen die Schäden heute, die überall sind, in Gemeinden, wir können sie mit Namen nennen, aber wir wollen bauen. Und dann wollen wir sehen auch, was in den Menschen zerstört ist. Wir sehen die vielen hoffnungslosen Leute, die Leute, die das Wort Gottes nicht mehr kennen. Und die keinen Trost im Leben und im Sterben haben. Kommt, lasst uns bauen. Morgen wird Ihnen Gott schon Menschen in den Weg führen, wo Sie sagen, jetzt darf ich anfangen. Nicht da große Vorträge halten, sondern ganz schlicht anfangen, Menschen zu Jesus führen. Ihnen von Jesus an, da darfst du Jesus vertrauen. Und darfst ihn finden. Und dürfen Sie ihm die vier geistlichen Gesetze erklären. Sie kennen doch, warum wir Gott nicht finden können, weil wir getrennt sind, dass Jesus die Brücke ist zu Gott. Und dass Jesus die Schuld vergibt. Und dann bauen wir wieder. Und das wird die Aufgabe sein und die Zeit wollen wir nutzen. Mit anderem wollen wir uns gar nicht aufhalten. Und darum ist der Nehemia ein so wichtiges Buch für uns.